David Giuriato, Sie sind Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Zürich. Und das Thema Kindheit und Literatur ist einer von Ihren Schwerpunkten. Was fasziniert Sie denn eigentlich so daran?
Das ist keine einfache Frage, die ich vielleicht so erklären muss, dass ich schon seit über 20 Jahren mit dem Thema beschäftigt bin. Das hat in meiner Dissertationsschrift angefangen, wo ich über den jüdisch-deutschen Schriftsteller Walter Benjamin geschrieben habe, und zwar über seine Autobiografie oder eine Art Autobiografie aus den 1930er Jahren, Berliner Kindheit um 1900. Und Walter Benjamin war ein Kulturphilosoph mitunter, der sich sehr stark für das Thema von der Kindheit interessiert hat. Und ich glaube, das Interesse habe ich dann geerbt. Es hat mich sehr fasziniert, wie er über Kindheit nachdenkt. Und das ist quasi der Ursprung von meinem Interesse an dem Thema, das ich dann aber lange weiterverfolgt habe. Und zwar über den Walter Benjamin hinaus habe ich dann angefangen, mich mit Kindheit in der Literatur, speziell in der neueren deutschen Literatur, zu beschäftigen. Das ist ja auch mein Fachgebiet. Und als ich in Zürich Professor wurde, habe ich am Anfang eine zweisemestrige Vorlesung gehalten zum Thema Kindheit und Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Und da habe ich mir eigentlich einmal das Gebiet in einer gewissen Breite erschlossen und auch den Studierenden weitergeben. Ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Es ist ein Thema, wo man gerade für meine Studierenden, die ja häufig Lehrer oder Lehrerinnen werden, eigentlich nicht genügend näher bringen kann. Also nicht zuletzt haben ja die Lehrer und Lehrerinnen künftig mit Kindern zu tun. Und insofern finde ich es eigentlich ganz wichtig, sich einmal die Frage zu stellen, was ist das überhaupt? Wie geht man damit um? Man hat der Umgang, der gesellschaftliche Umgang mit Kindheit, was hat das eigentlich für eine Geschichte? Wo stehen wir? Und wie könnte es weitergehen? Also das, mit anderen Worten, das ist ein literarisches Interesse, ein literarisch-historisches Interesse, von dem ich aber denke, dass es doch auch von einem grösseren gesellschaftlichen Interesse könnte sein.
Ich denke, das ist es ja nur schon darum, weil wir alle mal Kind gewesen sind. Ich habe aber noch mal eine Frage zum Walter Benjamin. Sie haben ja gesagt, der hätte in Ihnen quasi das Interesse entzündet, weil er auch so speziell über Kindheit geschrieben hat. Ja, können Sie das noch in ein paar Worten sagen, was speziell ist am Umgang von Walter Benjamin mit dem Stoff Kindheit?
Ja, also der Walter Benjamin schreibt, versucht ein Buch, ein autobiografisches Buch zu schreiben. Er fängt 1932 damit an. Und das Buch, das nie wird erscheinen zu Lebzeiten, weil er bekanntlich der Walter Benjamin 1940 auf der Flucht vor der Gestapo Selbstmord begangen hat. Er schreibt das Buch im Exil. Er befindet sich in Paris, kann eben nicht mehr in Deutschland publizieren. Und es ist eigentlich der Versuch, sich an eine Zeit aus seinem Leben hinzutasten, die ihm eigentlich weit entrückt ist. Es ist weiter weg. Und die Distanz zur eigenen Kindheit, die wird sozusagen zum Thema von dem Text selber. Also er thematisiert eigentlich die ganze Zeit, wie schwierig das es ist, sich an die eigene Kindheit zu erinnern, dass es Lücken gibt, dass man auch nicht überall sozusagen sich willkürlich an die Kindheit einfach so kann erinnern oder dass man sie sozusagen in der Erinnerung wieder zurückholen könnte. Sondern der Erinnerungsprozess erlebt er und beschreibt er eigentlich als einen sehr diskontinuierlichen, bruchstückhaften. Er kann sich eigentlich nur an einzelne Orte, Eindrücke, Personen erinnern. Und das hat formal zur Konsequenz, dass er eigentlich als einer von den Ersten aufhört, eine Autobiografie sozusagen nach einem chronologischen Muster zu erzählen. Er sagt so, am Anfang bin ich da und da geboren und dann habe ich das und das erlebt in meiner Kindheit und bin ich ein Jugendlicher geworden. Sondern er ist eigentlich einer von den Ersten, der eine diskontinuierliche Autobiografie schreibt. Eigentlich ein bruchstückhafter Text, den er bezeichnenderweise eben auch nie fertig geschrieben hat, weil er immer wieder daran umgeschrieben hat und immer wieder umgeschrieben hat, displaziert, umgestellt etc. Und das ist ein sehr innovatives Moment eigentlich in der Geschichte dieser Gattung, wo eben ursprünglich eigentlich traditionell nach einem chronologisch-linearen Muster sich immer entfaltet hat. Und mit dieser Erzählweise ist der Walter Benjamin eigentlich eine prägende Figur, auch ein prägender Text, den er hinterlassen hat für die moderne Autobiografie vom 20. Jahrhundert, die sich eben zusehends von diesen linearen Erzählmustern eigentlich verabschiedet und immer mehr eigentlich das Problem vor Augen stellt oder thematisiert, dass es überhaupt möglich wäre, die Kindheit authentisch durch Erinnerung wiederherzustellen oder wiederzugewinnen. Sondern die Kindheit wird eigentlich eher zu so einem Bereich, der schwer zugänglich ist. Das wird auch thematisiert oder theoretisiert in der Moderne. Sigmund Freud wird den Begriff der infantilen Amnesie prägen. Und den Begriff kann man eigentlich sehr gut verstehen, wenn wir alle nämlich versuchen, uns an unsere eigene Kindheit zu erinnern, dann müssen wir alle die Erfahrung machen, dass wir erstens die ersten Lebensjahre überhaupt nicht mehr in der Erinnerung haben. Wir wissen eigentlich gar nichts über unsere ersten Lebensjahre. Und dann fängt es vielleicht so im dritten, vierten, fünften Lebensjahr fängt so die ersten Erinnerungen an, wo wir aber auch nur bruchstückhaft, häufig können wir sie gar nicht kontextualisieren, eigentlich zugänglich haben. Und die Erfahrung, die wird im 20. Jahrhundert, also nach dem Stichwort von Sigmund Freud, infantile Amnesie, zu einer sehr prägenden Erfahrung, wenn es darum geht, eben eine Autobiografie zu schreiben, die die eigene Kindheit versucht einzufangen.
Sie haben ja mit dem, was Sie jetzt sagen, eigentlich auch erwähnt, dass Kindheit etwas ist, wo es nicht einfach so authentisch gibt, ja, wo nach einem fixen Muster abläuft, wo man dann auch abrufen kann, wenn man darüber nachdenkt, wie man war als Kind. Ja. Und dass Sie in der Literatur, das schreiben Sie auch in Ihren Publikationen, ja, so verschiedene Phasen von Prägungen durchlaufen hat. Also so verschiedene Phasen. Zuerst hat man das Kind so gefunden, dann hat man das Kind so gefunden, dann hat man das Kind so dargestellt. Kann man das so grob einteilen, was für Kinder in der Literatur auftauchen?
Ja, das ist gar nicht so einfach, das sozusagen in eine lineare Darstellung zu bringen. Ich glaube, wenn wir jetzt den Fokus auf die Moderne, und wenn ich von Moderne rede, meine ich immer die aufklärte Moderne seit dem 18. Jahrhundert, wenn man den Fokus auf die neuere Zeit richtet, dann muss man, glaube ich, von der Konkurrenz von unterschiedlichen Kindheitsbildern und Kindheitsvorstellungen reden, die wahrscheinlich kulturprägend sind, die auch erklären, wieso das in der Gegenwart eigentlich je nach Kontext sehr unterschiedliche Vorstellungen herrscht, was eigentlich ein Kind ist und was Kindheit eigentlich prägt. So denke ich, dass mit dem 18. Jahrhundert, mit dem Zeitalter von der Aufklärung, mit dem bürgerlichen Zeitalter, wo sich eine breite bürgerliche Kultur zu etablieren anfängt, eigentlich auch sehr unterschiedliche Vorstellungen von Kindheit anfangen zu zirkulieren. Davor ist es so, zumindest im christlichen Abigland eben sehr religiös prägt. Das Kind ist eigentlich tendenziell ein sündhaftes Wesen. Es ist etwas, wo man irgendeinmal im Leben hinter sich lassen muss. Also das ist zum Beispiel ein Erzählmuster, wo in einem der wichtigsten autobiografischen Texte der Antike vorherrscht, nämlich die Confessiones von Augustinus. In der Moderne sieht es anders aus. Also mit der Aufklärung, würde ich sagen, kommen so zwei prägende Bilder in Umlauf. Das eine ist ein wirklich genuines aufklärerisches Bild vom Kind. Oder die Aufklärer gehen davon aus, dass wir zwar alle Menschen vernunftbegabt sind, dass die Vernunft aber sozusagen muss erzogen werden, sie muss sich entwickeln. Und das Kind ist sozusagen ein defizitärer Zustand vom Mensch. Das Kind ist affektgetrieben, es ist unvernünftig, es ist emotional, es wird ständig naschen zum Beispiel und sonstige unvernünftige Sachen tun. Also das Kind, ein aufklärerisches Bild vom Kind ist eigentlich eher ein negatives. Das Kind ist unbildet und es muss irgendwie zu einem vernünftigen Mensch erzogen werden. Und demgegenüber etabliert sich aber auch im 18. Jahrhundert eigentlich ein viel positiveres Bild vom Kind. Das verbindet sich sehr stark eigentlich mit dem Namen Rousseau und nach dem Rousseau dann vor allem mit der romantischen Bewegung. Also die gehen jetzt ganz anders als die Aufklärer eigentlich nicht davon aus, dass das Kind ein unbildetes Lebewesen ist, sondern ein unverbildetes Lebewesen. Und damit verbindet sich eine massive Aufwertung. Also für die Romantiker ist das Kind eigentlich der bessere Mensch. Es ist eine höhere Daseinsform. Und es kommt eigentlich zu einem regelrechten Kindheitskult in der Romantik. Also die Romantik ist voll eigentlich von so Kindheitstexten, die von der Prämisse her geschrieben sind, dass das Kind irgendwie besser ist als der Erwachsene. Ja? Und das Ganze ist eingebettet eigentlich in so eine kulturkritische Geste. Also zum Beispiel der Schiller schreibt schon in den 1790er Jahren, Unsere Kindheit ist die einzige unverstümmelte Natur, die wir in der kultivierten Menschheit noch antreffen können. Das bringt sehr klar auf den Punkt, das positive Bild vom Kind nach dem Rousseau und in der Romantik. Und ich glaube, dass die beiden Denkmuster oder Vorstellungen nebeneinander laufen, wahrscheinlich bis heute noch, würde ich sagen. Ich glaube, das ist eher so eine konkurrierende Geschichte als eine lineare, wo man sagen kann, das eine herrscht bis dann und dann vor und dann kommt das andere. Es ist eher eine konkurrierende Geschichte von sozusagen divergenten Kindheitsvorstellungen.
Wenn ich mir das jetzt so überlege, wie es heute ist, und zwar meine ich jetzt weniger in literarischen Texten, wo ein Kind als Gegenstand haben, sondern in autofiktionalen Texten, also jemand, der über seine Kindheit schreibt, dann habe ich das Gefühl, geht es aber eher so ein bisschen weg vom Paradiesischen, also der reinen Seele und so weiter, sondern es ist ja oft dann eher die Kindheit als eine Hölle. Und ich habe auch so ein das Gefühl, dass die Gattung, also über die eigene Kindheit schreiben, immer noch sehr, sehr verbreitet ist. Alle, die anfangen zu schreiben, schreiben mehr oder weniger mal einen autobiografischen Roman. Oder haben eben Angst davor, weil es ihnen geht wie Walter Benjamin, dass sie merken, ich bin diesem Stoff gar nicht gewachsen. Mich würde einfach interessieren, ab wann die eigene Kindheit zu einem dermassen gängigen Erzählstoff worden ist. Ich habe das Gefühl, irgendwie kann einem ja auch das Gefühl von einer Diskretion ein bisschen hemmen.
Frag dann noch, wenn das sozusagen Mode wird, über die eigene Kindheit zu schreiben, die eigene Kindheit zu beschreiben, häufig eben im Rahmen von autobiografischen oder autobiografieähnlichen Texten. Also da würde ich schon sagen, dass man das relativ gut kann historisch eingrenzen. Also ich würde meinen, dass eigentlich eine Konjunktur, vor allem im 18. Jahrhundert, mit der Etablierung von einer bürgerlichen Kultur kommt. Bürgerliche Kultur, die eben sehr stark darauf setzt, das bürgerliche Subjekt ist individuell, es ist unverwechselbar, es hat eine einzigartige Geschichte und insofern eben auch eine einzigartige Kindheit, die sozusagen Teil von der Identität ist. Und insofern kann man sagen, dass auch die Konjunktur von der Autobiografie als eine Selbstbeschreibungsgattung im 18. Jahrhundert sehr stark eben damit zusammenhängt, dass sich das bürgerliche Subjekt eben eine Identität will geben und die Identität eben auch in Form von einem Text quasi kann fixieren. Also das ist eine Entwicklung, die im 18. Jahrhundert eigentlich so eben Fahrt aufnimmt. Es gibt natürlich auch vorher schon autobiografische Texte, aber es ist sozusagen die schiere Menge an Autobiografien seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, wo wirklich als eine neue Tendenz kann beschrieben werden und mit dem eben auch eine vermehrte Aufmerksamkeit für die Kindheit, wo jetzt eben wirklich als eine prägende Phase von dem bürgerlichen Individuum adressiert wird. Und das kann eben in sehr unterschiedlichen Art und Weise passieren, da haben Sie völlig recht. Also das gibt eben auf der einen Seite so eine Art verklärend idealisierende, wir sagen jetzt grob romantische Tradition, wo eben im Kind der bessere Mensch sieht, auch sozusagen im Kind ein Künstler sieht, oder? Also die Romantik ist sehr stark von der Idee prägt, dass das Kind eben wie der Künstler quasi naturhafte Genialität, Kreativität etc. hat, wo der Erwachsene eigentlich nicht mehr hat. Darum ist für die Romantiker eigentlich die Rückkehr zur eigenen Kindheit eigentlich die Rückkehr zu den poetischen Wurzeln vom Mensch. Und demgegenüber gibt es aber eine Art anti-idyllische Tradition, die fängt auch schon im 18. Jahrhundert an. Da könnte man jetzt zum Beispiel eine von den ganz wichtigen Autobiografien, nämlich von Karl Philipp Moritz, der Anton Reiser, nennen, wo sozusagen ja, die Negativfolie gibt, oder, zu dem verklärenden Kindheitsmuster. Er erzählt nämlich, also der Untertitel von dem Text heißt ja ein psychologischer Roman und vielleicht muss man auch sagen, dass der Karl Philipp Moritz eben nicht nur als Schriftsteller, sondern wirklich auch als Psychologe tätig ist. Er hat nämlich mitunter die moderne Psychologie mit begründet, wo im 18. Jahrhundert noch Erfahrungsseelenkunde heißt Und in dem Projekt der Erfahrungsseelenkunde ermuntert er ganz viele Leute, eben autobiografische Schriften zur eigenen Kindheit zu sammeln. Und das erfolgt eben aus dem psychologischen Interesse oder auch aus vor dem Hintergrund von der Prämisse, dass in dieser Kindheit ist eben derart prägend für das Individuum, dass dort zum Beispiel auch der Kern oder die Quelle von Krankheiten kann entdeckt werden. Also ihn interessiert dann vor allem auch autobiografische Schriften von Verbrechern, von Wahnsinnigen, also generell von gesellschaftlicher Devianz. Und sein eigener Roman ist auch die Geschichte von einem Künstler, der dann eben krank wird. Er wird melancholisch, oder? Also das, was wir heute depressiv nennen. Weil eben die Kindheit derart erdrückend und unterdrückend erlebt und beschrieben wird. Und das ist sozusagen die düstere Tradition. Und ich glaube, ich würde Ihrer These eigentlich sogar zustimmen, dass es, also mit Blick dann auf die Entwicklungen im 19. und 20. Jahrhundert, eigentlich die anti-idyllische Sicht auf die eigene Kindheit vielleicht immer ein grösseres Gewicht bekommt. Also sicherlich spätestens dann im 20. Jahrhundert. Und das hat nicht nur mit dem Sigmund Freud und der Psychoanalyse zu tun, die ja bekanntlich alle Abgründe vom Mensch eben in dieser Kindheit meint können zu entdecken, sondern es hat dann, glaube ich, auch wirklich mit historischen Entwicklungen zu tun, also mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem, was dort so erlebt wird. Also wenn man Autobiografien aus der Nachkriegszeit liest, die sich zum Beispiel mit dem Holocaust oder Ähnlichem beschäftigen, dann kann man sehr stark sehen, dass eben die Anti-Idylle dann eigentlich eher zum dominanteren Modell wird. Und zwar so, dass man es heute, glaube ich, fast komisch fände, wenn ich jetzt über eine Autobiografie über die eigene Kindheit würde schreiben, die so rein und restlos glücklich und hell wäre.
Das ist ja eigentlich schade, aber ich habe das Gefühl, in unserer digitalisierten Welt würde vermutlich nur schon der Ort fehlen, wo man seine Ruhe hat als Kind. Wenn Sie jetzt die Entwicklungen von der Kindheitsgeschichte vom 18. bis ins 20. Jahrhundert anschauen, gibt es noch etwas neben diesen Gegensätzen Kindheit als Paradies und Kindheit als Problem, wo Ihnen auffällt?
Ja, es ist auch da schwierig, quasi so grosse Linien oder aber man kann in der Tendenzen vielleicht beschreiben. Und eine Tendenz, die ich beobachte, ohne dass ich jetzt selber ein grosser Spezialist in Sachen Autobiografie oder Geschichte von der Autobiografie wäre, aber mir scheint eine Tendenz, vor allem im 19. Jahrhundert, zu sein, dass autobiografische Schriften, also quasi nachdem sie im 18. Jahrhundert die Kindheit, also prägende Lebensphasen entdecken und anfangen zu erzählen, immer ausführlicher, scheint mir in einer Vielzahl von literarischen Texten aus dem 19. Jahrhundert zu einer Art Verselbstständigung von dieser Kindheit zu kommen. Also es entstehen eine ganze Reihe von Autobiografien, die jetzt eben nicht mehr die Kindheit im Kontext vom ganzen Leben erzählen, sondern nur noch die Kindheit. Also zum Beispiel Fontane, meine Kinderjahre, oder Marie von Ebner-Eschenbach, auch meine Kinderjahre, oder der bereits erwähnte Walter Benjamin, Berliner Kindheit um 1900. Das sind autobiografische Texte, wo es jetzt also sozusagen zu einem exklusiven Fokus auf den Raum von der Kindheit kommt, wo quasi dekontextualisiert wird vom Rest des Lebens. Das scheint mir eine neue Entwicklung zu sein im 19. Jahrhundert. Und mit dem Fokus auf Kindheit an sich passiert, glaube ich, nochmal etwas Neues, wo man vielleicht so oder sicherlich nicht so ausprägt kennt aus vorherigen Texten. Nämlich, also beim Benjamin ist es ganz markant, dass der Raum von der Kindheit eigentlich nicht darum erzählt wird, wie das klassischerweise in den Autobiografien passiert, um sich selber eine Identität zu geben, sondern der Raum von der Kindheit wird eigentlich hinter als ein Raum der Nicht-Identität erzählt. Es ist ein entrückter Raum, er ist weit weg. Es ist eine Phase in unserem Leben, die nicht nur schier unzugänglich ist, die man fast nicht erzählen kann in seiner Totalität oder erfassen, sondern es ist auch irgendwie eine fremde Phase. Und also beim Benjamin ist es sehr prägnant, dass er interessiert sich wirklich dafür, was zeichnet eigentlich die Weltsicht von einem Kind im Unterschied zu uns Erwachsenen aus. Und was er findet, ist wirklich die Möglichkeit von einer anderen Perspektive, von anderen Wahrnehmungsmustern, ja irgendwie von einer alternativen Existenzform, wo sich im Wesentlichen durch etwas auszeichnet, was uns Erwachsene partout nicht auszeichnet. Wir Erwachsene sind nämlich alle festgelegt auf eine Identität, auf einen festen Ort im Leben und in der Gesellschaft. Und für den Benjamin ist das Kind gerade das Gegenteil. Es ist ein völlig offener Raum. Es ist ein Raum voller Möglichkeiten, wo es wie keine Festlegungen gibt. Und das ist etwas, was ihn sehr stark interessiert, ebenso wie andere Autoren, die sich eben anfangen, auf die Eigenart eigentlich von der kindlichen Welterfahrung einzulassen. Und sie versuchen zu beschreiben als etwas, ja, wie der Fremde im eigenen Ich oder in einem fremden Land eigentlich.
Und das hat ja dann vermutlich auch Einfluss auf die Art zu erzählen, also von den verschiedenen Schriftstellern, die Sie erwähnt haben, kenne ich auch das eine oder das andere. Und man merkt schon bei denen, selbst bei meiner Fontane, wo ja seine Kindheitserinnerungen geschrieben hat, um sich aus einer Depression zu ziehen, dass es ein gewisses Misstrauen gibt gegenüber einer Kontinuität. Also auch Zweifel.
Also ein Zweifel sozusagen an der Möglichkeit von einer kontinuierlichen Lebenserzählung, das ist das eine. Aber das andere ist eben auch, und das erklärt sich quasi auch aus dem Phänomen von der infantilen Amnesie, um nochmal den Begriff vom Freud ins Spiel zu bringen. Wenn wir uns an die ersten Lebensjahre versuchen zurückzuerinnern, dann machen wir die Erfahrung, dass wir sie nicht restlos können wiederholen. Und das bedeutet auch, dass es eine strukturelle Indifferenz, eine Ununterscheidbarkeit eigentlich zwischen faktualer und fiktionaler Erzählung gibt, dass es mit anderen Worten gesagt eigentlich unmöglich ist, die Kindheit völlig objektiv und authentisch zu erzählen. Und das ist der Grund, wieso das Genre der Autobiografie in der Literaturwissenschaft im 20. Jahrhundert eigentlich fragwürdig geworden ist. Ist das überhaupt möglich, quasi in Form von einer Wirklichkeitserzählung, das eigene Leben, die eigene Kindheit wirklich objektiv zu erzählen? Und die Sicht, wo man immer mehr gewöhnt ist, nein, das ist eben nicht möglich. Sondern das Faktual ist eigentlich immer durchdrängt von fiktionalen Elementen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso dass es dann aus dem Ungenügen am Begriff der Autobiografie oder dem Begriff der Autofiktion immer mehr aufkommt und auch als literarisches Genre dann im 20. Jahrhundert, glaube ich, eine starke Konjunktur erfährt. Vor dem Hintergrund von dieser Einsicht oder Erfahrung, dass es wie nicht möglich ist, eigentlich ohne fiktionale Moment, das eigene Leben, die eigene Kindheit zu erzählen.
Wie gesagt, es gibt unendlich viele Kindheitsromane über die Jahrhunderte, viele, die in Vergessenheit geraten sind, aber auch viele, die etwas Zeitloses haben. Sie haben den Anton Reiser von Karl Philipp Moritz erwähnt und Berliner Kindheit um 1900 von Walter Benjamin. Das sind beides wirklich super Bücher. Haben Sie einen Lieblingskindheitsroman?
Oh, ein Lieblingskindheitsroman, das ist gar nicht so einfach. Vielleicht erwähne ich einen Kindheitsroman, der mir irgendwie besonders Eindruck gemacht hat. Das ist jetzt ein Roman aus den 1970er vom ungarischen Schriftsteller und Nobelpreisträger Imre Kertész. Der wirklich gewaltige Roman, Roman eines Schicksallosen. Der versucht sozusagen eine Kindheit im KZ zu erzählen. Und natürlich auch vor dem Hintergrund von eigenen biografischen Erfahrungen. Imre Kertész hat sehr lange gebraucht, bis er die richtige Form gefunden hat, das zu schreiben. Und der Schlüssel oder die Lösung quasi von seinen Erzählproblemen hat er gefunden in einer eigentlich sehr paradoxen Konstruktion. Er versucht nämlich, einen kindlichen Erzähler zu installieren. Also der Text ist sozusagen aus der Sicht von einem 12-Jährigen geschrieben. Das ist natürlich eine Fiktion, eine erzählerische Fiktion. Aber Imre Kertész hat gemeint, dass eigentlich nur aus so einer Perspektive sich angemessen über das Konzentrationslager reden. Und was er findet in dieser Kindheitsfigur, also es ist wirklich eine Lektüre, die ich allen nur empfehlen kann. Es ist wirklich ein gewaltiger Roman. Was er findet, ist in der Figur des Kindes eigentlich so eine Perspektive, die frei von allen Vorurteilen und sonstigen Urteil ist, so wie eine Art neutrale Sicht. Und durch die neutrale Sicht gelingt es ihm eigentlich wirklich gängige Deutungs- und Erklärungsmuster über den Holocaust eigentlich völlig zu hinterfragen und zu konterkarieren und mit einer eigentlich ganz eigentümlichen, auch schockierenden Perspektiven ins Verhältnis setzen. Es gibt dann den berühmten Satz, wo der Erzähler sagt, anfängt von seinem Glück im KZ reden. Oder das ist ein wahnsinnig schockierender Satz. Aber ich glaube, was interessant an so einem Text ist, ist, dass man eigentlich durch den Versuch, eine kindliche Perspektive einzunehmen, eigentlich immer die Möglichkeit eröffnet für ganz neue Erzähl- und Deutungsversuche. Und das ist ein Text, den wir jetzt irgendwie... Jetzt bin ich ein bisschen bei dem Text geblieben, weil er mir wirklich ganz spontan als Erster in den Sinn gekommen ist. Aber es gibt da natürlich eine ganze Reihe von anderen Kindheitstexten, die ich sehr, sehr gerne gelesen habe. Zum Beispiel Adalbert Stifter. Das ist ein Autor, über den ich sehr viel geforscht habe. Also der hat zum Beispiel einmal eine 5-seitige Autobiografie geschrieben, die sich auch auf seine eigene Kindheitszeit konzentriert und reduziert. Der Text heisst «Mein Leben». Und der ist zwar sehr kurz, aber ich finde es immer noch eine der gewaltigsten Autobiografien, die überhaupt entstanden ist in der deutschen Literatur.
Davide Giuriato, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.